Hallo nach Leipzig. Willkommen, Dietrich Raue.
Guten Tag.
Jetzt weiß ich aus der Vorbereitung, Grabungen sind eine mühsame, nüchterne Sache. Und doch, wann und wie wird's denn auch mal magisch?
Zum Beispiel, wir hatten einmal auf Elefantine einen Holzfund. Holz findet man da relativ viel, aber irgendwann wurde dann klar, dass dieser Holzfund am Ende nichts anderes ist als eine 2,20 Meter aufrecht stehende Holzsäule aus dem Jahr 2100 vor Christus. Da weiß man dann schon, dass das wahrscheinlich so in den allernächsten Jahren erstmal nicht mehr wieder passiert.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Dietrich Raue, unser Mann in Kairo.
Und gerade ist er mit mir verbunden in Leipzig. Jetzt habe ich mal nachgeguckt, vorhin Wetterbericht Kairo. Da leben ja 23 Millionen. Die brüten seit Tagen bei 40 Grad und es geht wohl eher auf 42. Sind Sie gerade froh in Leipzig?
Es ist so als Pause mal ganz schön, aber wenn man da wohnt, dann gewöhnt man sich auch dran. Man macht natürlich jetzt nicht große körperliche Aktivitäten im Freien bei 42, aber dafür kann man abends draußen sitzen, ohne sich zu erkälten. Das hat auch was.
Ja, es gab ja auch dieses Drama vor Tagen bei der Hadsch in der Hitze von Mekka. 1300 Tote, also es klingt furchtbar. Zur Hälfte waren es Ägypter.
Natürlich, also für den Kreislauf ist alles, was oberhalb der 35 ist, immer eine Herausforderung.
Aber jetzt dürfen Sie auch mal von Kairo schwärmen. Ich weiß, wie gesagt, nur Pyramiden, Moloch, 23 Millionen Leute. War selber noch nie da. Was gäbe es denn zu schwärmen?
Naja, das fängt an damit, dass es einfach eine unglaublich lebendige Stadt ist. Man hat zum Beispiel eine der fantastisch erhaltensten mittelalterlichen Altstädte. Da sind eben 600 bis 700 Denkmäler des islamischen Mittelalters in einer wunderbaren Qualität, die da einfach stehen und genutzt werden. Man hat auf der anderen Seite auch diese unfassbare Menge an Denkmälervielfalt um sich herum, beginnend eben sichtbar mit den Pyramiden, aber auch schon deutlich vorher. Ja, also wenn man sozusagen mit engen Städten und einem großen Problem hat, dann sollte man nicht in Kairo wohnen. Natürlich, man kann sozusagen in den Vororten versuchen, sozusagen so ein Gartengrundstück zu mieten. Aber natürlich arbeitet man primär in einer Stadt, die sehr eng besiedelt ist. Und ja, wenn man das gar nicht mag, dann sollte man nicht in Kairo wohnen.
Aber Sie haben es vermutlich etwas am Rand schön und grün?
Nee, ich wohne mitten in der Stadt und freue mich, kurze Wege zu haben. Ja, unser Institut, Deutsche Archäologische Institut Abteilung Kairo, liegt auf einer Insel, auf der auch viele tausend Menschen wohnen. Da wohnt man mitten in der Innenstadt und ja, wir haben Kollegen, die etwas auswärts wohnen, die dann aber morgens irgendwie erstmal eine Dreiviertelstunde oder Stunde mit dem Auto reinfahren. Mir ist lieber, dass ich morgens mit Handy daddeln, maximum 7 Minuten zur Arbeit habe.
Und Nilinsel klingt ja auch schon mal toll.
Ja.
Andererseits, ich denke mir, ein Spatenstich in Kairo, ähnlich wie in Rom, und zack, hat man wieder was gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, da wird doch vermutlich häufig eilig was beiseite geräumt, damit es weitergeht in der Baugrube, oder?
In Kairo selbst, also da, wo wir wohnen, das ist modernes Überflutungsgebiet, da wird nicht viel gefunden. Aber natürlich in den archäologischen Plätzen, da gibt es eben unseren Hauptpartner auch in der täglichen Arbeit. Das ist das Ministerium für Tourismus und Antiken, mit dem sozusagen alles abgesprochen wird. Und wenn da bei Bauarbeiten etwas gefunden wird, dann ist der reguläre Weg, dass das gemeldet wird und dann wird das archäologisch begleitet. Und dann hängt es eben von der Dringlichkeit des Bauvorhabens ab, wie viel Zeit dann da investiert wird.
Ja, ich habe nur gelernt, es gibt seit Jahrzehnten Rettungsgrabungen unter Zeitdruck, weil Kairo so wahnsinnig wächst. Also man gibt ihnen eine gewisse Zeit und dann müssen sie ihre Erkenntnis gewonnen haben und dann kommen die Bagger.
Also das ist aber nicht nur in Kairo so, das ist weltweit so. Man kann jetzt nicht sozusagen allen Kölner sagen, geht mal bitte weg, darunter ist eine römische Stadt. Das fänden die nicht gut. Nein, es ist so, man muss sozusagen mit der modernen Politik und den modernen Ansprüchen der Gesellschaft auch ein Auskommen haben. Sonst findet man auch kein Verständnis für die Arbeit, die man da leistet. Und das heißt eben zum Beispiel bei unserer Eingrabung, die wir jetzt im Nordosten von Kairo haben, dass man zum Beispiel gesagt bekommt, ja, für das bestimmte Gelände A bitte Zeit B und dann fertig für Projekt C.
Ich habe mich nur gewundert, weil ich natürlich als Jugendlicher auch noch im Kopf habe, so Haudegen wie Schliemann oder Carter, die ja recht rustikal vorgegangen sind und noch tausend Sachen finden konnten und auch finden wollten, auch Wertvolles. Von Ihnen habe ich irgendwo gelesen, Sie fürchten nahezu, dass beim Graben Gold oder Schmuck auftaucht. Warum das denn?
Ja, also Gold ist am Ende gar nicht wirklich sehr aussagekräftig. Also wenn sie zum Beispiel, wie wir es auf der einen Notgrabung hatten, so einen großen Mühlstein haben, also der großen Granit, der sollte als Mühlstein verwendet werden, und dann drehen sie den um und sie sehen, das hat mit dem Mühlstein nicht geklappt, der ist auseinandergebrochen und da ist aber jetzt eine große historische Inschrift drin aus der Zeit um 950 vor Christus, auf der sie die gesamte Wirtschaftsgeschichte des Tempels haben, dann ist das deutlich mehr wert als irgendein Ohrring aus Gold.
Ja, plus es kommen keine Grabräuber auf dumme Gedanken, oder?
Natürlich, der Fluch des Goldes ist weltweit. Man müsste dann eben zusätzliche Nachtdienste, Polizeikordons und Ähnliches organisieren. Dann würde man das schon geschützt kriegen. Nur der Erkenntniswert ist dann doch nicht so groß für den Aufwand, den man anschließend treiben muss. Also ich war immer froh, dass ich so etwas Goldiges nie gefunden habe.
Ich habe auch ein paar Stimmen im Ohr, die meinten, manche sollten wir vielleicht gleich ganz im Boden lassen. Besser gar nicht ausgraben.
Na, ist die Frage, ob man dafür sorgen kann. Ne? Also es macht ja keinen Sinn, zu viel Fläche aufzumachen, wenn man nicht hinterherkommt mit der Konservierung, Restaurierung, Bergung. Dann wartet man lieber bis zur nächsten Kampagne und sieht zu, dass man die ordentlichen Voraussetzungen geschaffen hat, um da jetzt nicht Kulturgut dabei zu beschädigen.
Ja, und den Boden hat es schon mal 4000 Jahre überdauert. Jetzt weiß ich nur nicht, sind denn die Kairoer stolz auf diese immense Geschichte oder haben die den Kopf in der Gegenwart gerade ganz woanders?
Beides. Also es ist ein ganz klarer Kulturstolz, der flächendeckend durch alle sozialen Schichten Ägyptens vorhanden ist. Und das Wort, was dafür in Ägypten verwandt wird, ist Umm-Dunya, also Mutter der Welt, dass man quasi sich als uralte Kulturnation betrachtet. Und der Stolz darauf ist flächendeckend. Was jetzt nicht heißt, dass jeder auf der Straße die Dynastien auseinanderhalten kann oder jeder Passant jetzt total sich dafür interessiert, was da auf irgendeiner kleinen neu gefundenen Statuette draufsteht. Also das ist dann in jedem Land, denke ich mal, unterschiedlich gestreut. Das gilt aber für Deutschland auch.
Ich meine, die Gegenwart ist ja gerade so tumultös geradezu und herausfordernd. Da werden doch viele Fragen, wozu eigentlich noch haarklein herauskriegen, was vor 5000 Jahren los war.
Also auf ägyptischer Seite gibt es da ganz klar, natürlich nicht bei allen, aber gerade bei den Regierungsstellen oder auch bei den Leuten, die sich dafür wirklich interessieren, schon das Gefühl, dass man wirklich genau wissen möchte, wie dann zum Beispiel der Alltag unter Ramses oder Tutanchamun oder Cheops aussah. Und wenn dann sozusagen Kinder an der Straße anhalten und fragen, was machst du denn da? Und man denen das schön in Ruhe erklärt, dann gucken die auch mit großen Augen und ja, haben dann etwas, was in ihrem sicherlich nicht immer einfachen Alltag auch ein bisschen stolz macht.
Andererseits, wenn einer betriebswirtschaftlich eisig dazwischen fragt, was bringt's denn, das alles zu wissen?
Kulturelles Wissen, naja, dieser uralte Spruch, woher soll man wissen, woher man geht, wenn man nicht weiß, woher man kommt, gilt immer noch. Und gleichzeitig der Wunsch, dass Stätten für den Tourismus, wenn es möglich ist, hergerichtet werden. Das geht bei einigen Notgrabungen nicht, zum Beispiel wegen Grundwasser. Aber in anderen Projekten, wie zum Beispiel unserer großen Siedlungsgrabung bei Aswan, also ganz im Süden Ägyptens, auf der Nilinsel Elefantine, da ist klar, dass sozusagen auch eine Anforderung ist, dass dies ordentlich hergerichtet wird, auch für den Tourismus, ganz klar.
Auf die Nilinsel kommen wir noch. Ich dachte mir nur beim Einlesen, Sie müssen ja wirklich in einem Spagat sich befinden. Also Sie leben in Kairo, Sie haben einen Sinn und einen Kopf für diese uralte Geschichte und Sie wohnen, wenn man auf die Landkarte schaut, 300 Kilometer vom Gazastreifen. Wie weit interessiert Sie dann Tagesaktuelles? Blenden Sie es aus? Sind Sie täglich dran?
Also ich schaue jeden Tag meinen www.tagesschau.de und so ein paar andere Medien. Und man muss sich natürlich auf dem Laufenden halten, allein schon, dass man auch für seine Mitarbeiter und den ganzen Stab sozusagen die Situation auch beurteilen kann. Ich meine, wir hatten ja durchaus auch ruppigere Zeiten innerhalb der letzten Jahrzehnte in Ägypten. Im Moment kann ich nur sagen, touristische Aktivitäten, Ausflüge nach Ägypten nur zu. Es lebt sich in einem erstaunlichen Ausmaß normal. Man kriegt im Alltag von dieser benachbarten Krise wenig bis gar nichts mit. Ja, ich kann nur sagen, willkommen in Ägypten.
Ja, und ein Freund von mir war vor Wochen in Luxor und sagte, die warten händeringend auf Touristenmassen, die aber wirklich ausgeblieben sind auch.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Dietrich Raue, kennt Heliopolis und Elefantine.
Und und ist mit mir in Leipzig verbunden. Ja, und lebt schon lang und immer wieder in Kairo, forscht dort auch, zum Beispiel in diesem alten Heliopolis. Das ist nicht weit vom heutigen Flughafen in Kairo. Und da ist nach altägyptischer Vorstellung die Welt entstanden. Ich frage mich nur, wie soll denn das abgelaufen sein?
Ganz einfach. Am Anfang war nichts da. Und dieses Nichts implodiert in Materie. Das Nichts heißt auf altägyptisch auch alles sein. Und das implodiert in Materie, Luft und Licht und Hitze. Und dieses implodiert in Himmel und Erde und dieses implodiert in die Elemente.
So weit waren die schon. Das hat ja was von dem Urknall.
Am Ende ist ihr Handy nichts anderes als das Spaltungsprodukt der Urmaterie.
Ja, das fand ich faszinierend. Es gibt den Schöpfergott Atum, eben alles Sein. Und folglich ist alles aus ihm heraus entstanden. Also alles ist göttlich. Menschen, Blumen, Tiere, Seen, Flüsse.
Stammt alles aus der Ureinheit.
Das ist ein schöner Gedanke, oder?
Deshalb sagt man ja über den Schöpfergott, dass man seinen Namen nicht kennt. Kann ja auch nicht, war ja niemand dabei.
Aber das heißt, dieser Funke steckt in uns allen und dann bräuchte es im Grunde auch Respekt für alles, oder?
Also da sind wir dann sozusagen in der besten aller Welten, aber es ist ganz eindeutig ein anderes Modell als das, was zum Beispiel von den Offenbarungsreligionen geglaubt wird.
Das ja, ist, da gibt es ein Oben und ein Unten.
Schöpfung hier und Gott dort. Das ist im altägyptischen Modell von Heliopolis nicht so vorgesehen.
Toll. Also der Tempelbezirk von Heliopolis, so viel weiß man wohl mittlerweile, umfasst rund 1000 mal 1000 Meter. Nur habe ich mir gedacht, wie schaut man in einem bewohnten Viertel mit 2 Millionen Leuten unter deren Häuser?
Na, unter die Häuser schaut man gar nicht. Das würde auch nicht funktionieren. Was man tut, ist, man nutzt die letzten verbliebenen Freiflächen. Und da haben wir jetzt 23 Kampagnen durchgeführt, die Grabungsunternehmung. Das ging natürlich nur, weil wir eine sehr schöne, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren ägyptischen Partnern haben.
Aber wurmt einen das nicht maßlos? Da gibt es hektarweise Fläche, da werde ich nie drunter schauen können.
Ja, man muss auch auf Wiedersehen sagen können.
Und jetzt wird da seit 100 Jahren gegraben. Wurmt es einen nicht maßlos, dass man nicht am Anfang dabei war, mit all den Möglichkeiten, den Freiflächen noch? Vielleicht auch irgendwas in die Kiste packen, nach Hause schicken.
Nein, also aus den Zeiten sind wir ja sowieso raus. Also wir hatten verschiedene Probleme, wir hatten Grundwasser, wir hatten alle möglichen anderen Infrastrukturprobleme. Das einzige Problem, was wir nicht hatten, ist unsere Sachen schön sofort ausstellen. Also wenn wir große Reliefzyklen gefunden haben, dann konnten wir die quasi am Ende der Dokumentation gleich in unser Open-Air-Museum rüberfahren, sodass die Besucher das sofort sehen konnten und die Anwohner das dann auch irgendwie deutsch-arabisch beschriftet. Da hat auch das Auswärtige Amt mitgeholfen. Kulturerhaltsmittel haben wir damals dafür erhalten, dass wir dieses Museum auch für die Anwohner herrichten. Und das ist dann schon ganz berührend zu sehen, wenn dann so die Schulklassen da reinkommen und unsere Texte lesen und die von uns sozusagen eingewiesenen Museumsführer dann sozusagen dann auch die Ergebnisse der Grabung erzählen. Das ist dann schon sehr berührend, wenn man so diese ganzen Schüler und jungen Leute da sieht, die dann so irgendwie dann doch ziemlich begeistert sind von dem, was hier vor Ort 4000 Jahre vorher war.
Was ja auch berührend ist, Sie haben selber mal gesagt, im Grunde arbeiten wir hier in einem armen Viertel. Aber die erfüllt es auch mit Stolz, was da rauskommt?
Ja, es ist kein Slum. Es ist sozusagen ein einfaches, konservatives Wohnviertel. Aber unvergessen, wir hatten einmal einen Fund, wo dann die Nachbarschaft auf einmal Wechselgesänge anstimmte, wo ich dachte, das habe ich ja noch nie gehört. Auf einmal auf der einen Seite des Platzes wurde gerufen Mataria, Mataria, also der Name des Stadtteils, und auf der anderen Seite Ard el-Hadara, Boden der Zivilisation. Und das von irgendwelchen Leuten, die normalerweise tagsüber wirklich andere Alltagsprobleme haben.
Weil sie so stolz sind, dass in dem Moment irgendeine Skulptur, Statue aus dem Morast hochgezogen wird?
Ja, oder dass man einfach wirklich an einem Ort ist, der kultur- und menschheitsgeschichtlich wichtig ist.
Sie waren wohl selber erstaunt und sehr froh, dass Sie diese Riesenskulpturen-Teil gefunden haben von Psammetich dem I. Der wäre sonst forever unter einem Parkhaus verschwunden, oder?
Naja, da weiß man mal, was man erwischt hat. Bei vielen Sachen, wo man nicht mehr gearbeitet hat, kann man sich zum Beispiel mit geophysischen Methoden noch Gewissheit verschaffen, also mit verschiedenen bildgebenden Verfahren, was da eventuell noch unter der Erde ist. Aber das sind natürlich dann schon so besondere Momente, ja.
Und da erfasst ein im Tempelbezirk auch heiliger Ernst? Oder sind Sie da ganz säkular?
Naja, man ist sehr, sehr schnell dann in der Organisation von solchen Funden beschäftigt, ne, dass das wirklich dann noch alles vernünftig passiert. Und
ich habe das Foto noch vor Augen, wie dieser Koloss an Gurten, das muss ja Tonnen gewogen haben, rausgehoben wird.
Das Fragment waren 9 Tonnen, ja.
Boah. Und gut erhalten.
Ja, und dann eben anschließend nachts, damit das nicht den Stadtverkehr aufhält, mit so einem großen Sattelschlepper quer durch die Stadt, dann damit er am nächsten Morgen in Kairo im Museum ist. Ja, das sind so Sachen, die passieren dann auch nicht jeden Tag.
Jetzt springen wir mal von Kairo noch tiefer in den Süden, auf die Nilinsel Elefantine bei Assuan. Mhm. Es war wohl mal eine Stadt um 3000 vor Christus, also die Zeiträume, die sind wirklich erstaunlich. Sie graben da jetzt seit 2007, aber da ist der eigentliche Star, wenn man so sagen kann, der Alltag, wie das Leben von den Leuten aussah. Was haben Sie denn da rausgefunden?
Genau, also der Alltag und wie das organisiert wurde, wie das vor allem auch in einem Grenzgebiet zum südlichen Nachbarn realisiert wurde. Und das Fantastische auf Elefantine ist, dass das eine Granitinsel ist. Man kann also die ältesten Epochen ohne Grundwasser ausgraben. Und die Erhaltungsbedingungen sind fantastisch. Also man findet da im Zweifelsfall auch Laub aus dem Jahr 2200 vor Christus. Hm. Noch interessanter als Laub natürlich auch dann Papyri, die einem die Befunde, die man da im Boden hat, dann auch im Zweifelsfall kontextualisieren.
Also Dokumente, die insgesamt dann 4000 Jahre alt sind.
Ja, also die älteste Papyrusurkunde aus Elefantine, die liegt irgendwo bei 4500 vor Christus. Ja.
Und was steht da drauf?
Grundlegale Dinge, Grundstück, Hausbesitztum. Wir haben auch den ältesten Brief einer Frau aus Elefantine, also den ältesten Brief überhaupt einer Frau, die sozusagen sich bei ihrem Vater beschwert, dass da irgendwie Leute Beamte werden, die es vielleicht doch nicht so wert sind und so.
Und wo wir schon beim Alltag sind, ich habe ja ihren Aufsatz gelesen, ich fand es rührend und wirklich schon fast forensisch, man hat lang gerätselt, wo kommen denn die Ritzspuren her in den Mauern seitlich, bis irgendwann einer drauf kam von der Höhe her, das könnten welche Tiere sein?
Das sind wahrscheinlich Ziegen, die entlang der Schattenseite dann auf der Straße versucht haben, in der Hitze zu laufen und gleichzeitig nach Hause zu kommen.
Ja, und es war eben so rührend, weil man hat die Ziegen beobachtet, die 4000 Jahre später da auch an der Mauer lang sind und die gleichen Spuren hinterlassen haben.
Ja.
Dann waren es keine Hieroglyphen, die man nicht entziffern konnte.
In dem Fall nicht, nein. Also diese Erhaltungsbedingungen, die ermöglichen eben Dinge, die wirklich großartig sind, dass man zum Beispiel jetzt auch die Häuser rekonstruieren kann und dass manches, was man sich so vorher am Grundriss gedacht hat, zum Beispiel dann auch nicht so stimmt, sondern dass offenbar diese Hausdächer auch sehr viel wichtiger waren. Dass aber auch Kultinstallationen da sind, weil Religion natürlich nicht nur im Tempel gemacht wird, sondern man hat eben die Alltagsprobleme, die eben auch über Rituale bewältigt werden wollen, weshalb man dann zum Beispiel auch so Figurinen im Haushalt findet. Man kommt eben wirklich an fast alles ran.
Ja, zum Beispiel an allzu Menschliches auch. Ein Ehevertrag, habe ich mir gemerkt.
Mhm.
Wo einer schreibt, wie das läuft, wann sie sich mal trennen sollten.
Ja. Das ist das Tolle an diesem Ehevertrag oder überhaupt an einigen dieser Rechtsdokumente ist, dass da ganz klar gesagt wird, ich, der Sohn, so nehme dich, die so und so zur Frau, für den Fall, dass ich mich von dir trenne oder dass du dich von mir trennst. Also das Thema der schuldfreien Scheidung ist da schon in diesem Text von 350 vor Christus ganz klar existent.
Ja.
Das ist überhaupt etwas, was die alten Kulturen schon irritiert hat, diese relative Rechtsfähigkeit von Frauen in der Gesellschaft. Das ist das, was ja auch dann zu großen Figuren führt, wie Königin Hatschepsut oder Königin Nofretete oder wie die alle heißen. Da gibt es ja mehrere. Die sind sozusagen die Spitze einer Gesellschaft, in der durchaus auch mit großer Autorität versehene Frauenfiguren eben nicht die absolute Ausnahme sind.
Ja, sehr frühe Königinnen. Und wir werden noch drüber sprechen, wie weit die Ägypter waren. Vor allem im Vergleich zu uns Germanen, in Anführungszeichen, vor Jahrtausenden. Was mir auch haften geblieben ist, weil Sie gerade vorhin Figurine gestreift haben. Man meint, das könnte sein, ein Nachbar hat so eine verwünschte Figur vor die Tür eines anderen gelegt. Also so eine Art Voodoo-Zauber, weil er sich geärgert hat.
Sowas passiert. Also es gibt verschiedene Orte, wo man das tun kann. Die Grabungen in Dahschur, also bei den südlich von Giza-Pyramiden, einige Kilometer, haben jetzt auch gerade in einer Nekropole wieder ein Depot von solchen Figuren gefunden, von solchen Ächtungsfiguren, wo offenbar soziale Probleme einer Gemeinschaft unter anderem über solche ja, Praktiken geregelt werden.
Bleibt denn in all dem Spüren, Forschen, Dokumentieren auch mal eine stille Stunde, eine romantische am Nilufer?
Na, während der Kampagne nicht, das ist dann so für die Zeit danach. Also während der Kampagne ist man mit Organisieren beschäftigt, da sind auch die Mitarbeiter da und Mitarbeiterinnen. Da geht es dann auch darum, dass man sozusagen die kurze Zeit, die man diesen Stuff dann wirklich vor Ort hat, auch effizient einsetzen kann. Und da ist mit romantischen Abendstunden eher weniger. Ich meine, guten Elefantine auf der Terrasse, der Kaffee, den man da trinken kann, der ist natürlich sowieso immer großartig. Da ist dann auch eine Viertelstunde mal schön, aber im Großen und Ganzen sind Ausgrabungen schon ein sehr konzentriertes Geschäft. Einfach, weil es ja auch nicht ganz preiswert ist, diese große Zahl von Spezialisten, Mitarbeitern, Studierenden, die jetzt auch oft erstmal anfangen mit dem Geschäft, wo man auch Zeit investieren muss erstmal. Ja, also das ist relativ wenig romantisch, sondern sehr intensiv, aber macht dementsprechend auch viel Spaß.
Jetzt kommt was sehr Profanes und ich habe überlegt, ob ich das einen Professor fragen kann. Walk Like an Egyptian. A, kennen Sie das Musikstück? B, finden Sie es amüsant oder völlig daneben? Dass es ja auch ein Video dazu gibt, wo alle so seitwärts eckig laufen, wie man es halt aus den Hieroglyphen kennt.
Naja, also ich bin da absolut schmerzfrei. Ich sag mir, wie die Leute aufs alte Ägypten kommen, ob das der Film The Mummy ist oder ein Lied wie Walk Like an Egyptian oder irgendein Buch über Esoterik. Da habe ich ehrlich gesagt gar kein Problem mit. Hauptsache, man hat anschließend als wissenschaftliche Archäologie auch die Chance, gehört zu werden. Und wenn die Leute durch irgendein Esoterikbuch darauf kommen, sich mehr dafür zu interessieren, ist doch wunderbar.
Ich würde sagen jetzt, wer mag, steht auf, winkelt die Arme an, geometrisch, läuft eckig, seitwärts, hin und her.
Naja, Sie wissen, woher das mit dem Eckigen kommt.
Ja, ja, weil die haben ja zweidimensional abgebildet auf den Steintafeln.
Naja, der Witz ist, die Darstellung soll ja die Funktionsfähigkeit des Körpers zeigen, und zwar in den wichtigen Dingen. Ne? Das heißt, ihre Füße werden im Profil gehend gezeigt, ihre Schultern werden quasi in voller Kraft in Front gezeigt, ihr Gesicht mit allen Sinnen, Nase, Ohren, Augen im Profil, während das Auge ja ordentlich sehen will, das wird wieder frontal gezeigt. Sehr durchdachte Zusammenstellung von Aspekten des Körpers.
Wieder was gelernt, und jetzt steht jeder auf und bewegt sich so, wie er möchte, zu den Puccini Sisters.
Shift your arm, then you bend it back. Life is hard, you know. So strike a pose on a Cadillac. If you want to find all the cops, they're hanging out in the donut shop. They sing and dance. They swing their batons down the block. All the cops in the donut shop say, hey-oh, 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 hey-oh. Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian.
Bayern 2, 1:1 der Talk, und mit mir verbunden ist Professor Dietrich Raue, Archäologe und Ägyptologe. In Leipzig sitzt er, geboren ist er allerdings September 1967 in Leverkusen. Dann sage ich erstmal, wenn auch ein bisschen spät, Glückwunsch zur Meisterschaft.
Ist nie zu spät, lang genug drauf gewartet.
Und der Glückwunsch kommt sogar aus München. Allerdings von den Franken, da fällt es leichter. Jetzt haben Sie drei ältere Brüder. Waren Sie denn dann so ein Fußballtrupp oder war es eher ein Gegeneinander?
Nee, also gut, die älteren beiden hatten es jetzt nicht so mit Fußball. Als die sozusagen zur Schule gingen, da war Leverkusen auch noch irgendwo relativ weit ganz unten. Also in meiner Schulzeit, unvergessen, ich glaube 81 oder 82, da waren wir gerade aufgestiegen und Bayern München kam mit den ganzen großen Namen, Rummenigge und wie sie alle hießen. Und wir dachten so, naja, wir verlieren dann halt irgendwie 4, 5, 6-0 wieder mal, sowas in der Art. Und dann kommt dieser Arne Larsen Ökland, der Isländer, und schießt irgendwie 1-0, 2-0, 3-0. Und dann gibt er das 4-0 sogar zurück, weil er irgendwie Außennetz oder sowas getroffen hat. Und der Schiri hat das nicht mitbekommen. Ja, das war, wie gesagt, ein ganz wunderbarer Tag. Und 42 Jahre später sind wir dann noch Meister geworden.
Sie haben Ausdauer, hm? Braucht man auch als Archäologe, ja. Ob bei der deutschen Meisterschaft oder in Kairo. Jetzt weiß ich nur nicht, haben Sie es eigentlich von den Eltern? Waren die mit Ihnen eher im Museum oder im Stadion?
Im Stadion. Meine Eltern haben sehr gerne Fußball geguckt, aber sie waren jetzt keine Stadiongänger. Nein, also die haben sozusagen beide großes Interesse an Kultur insgesamt gehabt. Jetzt gar nicht unbedingt nur Archäologie, sondern überhaupt Geschichte im Großen und Ganzen und Musik und Theater. Und
was waren Sie von Beruf?
Chemiker, und meine Mutter hat medizinisch-technische Assistentin gelernt und ist dann, wie es damals ja klassisch war, mit 4 Söhnen dann Hausfrau geworden. Hat sich aber konstant für alle Bereiche der Kultur interessiert und man konnte da sehr viel lernen.
Jetzt weiß ich von der Studienreise der Eltern nach Kairo und Sie mit 12 dabei. Oder war es umgekehrt? Haben Sie die Eltern mitgenommen?
Naja, es gab eben diesen ganz wunderbaren Geschichtslehrer, der seine Urlaubsdias genommen hat und anhand denen dann ein Herr Dr. Tiefelsdorf, der hat,
Grüße.
Im Karl-Duisberg-Gymnasium Leverkusen damals unterrichtet. Und der hat dann einfach seine Urlaubsdias gezeigt und anhand deren dann Geschichte in der 5. Klasse durchgenommen.
Und dann war es Ihre Idee, lasst uns da mal hin?
Na, ich habe dann gefragt, ob das nicht mal eventuell irgendwie, also doch irgendwie möglich und überhaupt. Und irgendwie wurde dann länger überlegt, ob es geht, und dann ging's. Und dann sind wir auch direkt danach, 1980 war das, die große Tutanchamun-Ausstellung, weiß ich noch. Da bin ich dann mit meinem Vater morgens um 8 Uhr los als 12-Jähriger. Und wir haben dann irgendwie 1 oder 2 Stunden lang in der Schlange gestanden, bis man dann mal endlich da rein konnte. Ja, in Sommerurlauben haben wir dann noch Abstecher gemacht, zum Beispiel Turin, ägyptisches Museum, ganz wunderbare Sammlung.
Was waren eigentlich das Schlüsselerlebnis, also die Pyramiden, oder was hat Sie denn so tief berührt?
Ich fand das spannend. Es war einfach in einem ganz substanziellen Sinne interessant. Und ich hatte immer das Gefühl, da gibt es noch sehr, sehr viel, was man nicht weiß.
Haben Sie den Götter, Gräber und Gelehrte gelesen?
Habe ich auch vom Großvater sogar geschenkt bekommen. Habe ich gelesen, ja, das war auch spannend, aber am Ende war es das Land. Also ich bin in diesem Land angekommen 1979 und wusste irgendwie, okay, jetzt muss man irgendwie noch die Schulzeit hinter sich bekommen, damit man das dann wirklich studieren kann.
War der Dietrich ein kleiner Nerd in der 10.?
Ja.
Ein großer?
Ja, ja. Ja, die Schulkameraden sagen immer noch, du hast das damals schon gesagt, dass du das machen möchtest. Man hat sich dann so ein bisschen gewundert, aber warum nicht, ne?
Also bei den frühen 80ern denken Sie weniger an Neue Deutsche Welle als an die Tutanchamun-Ausstellung?
Auch, aber nach der Tutanchamun-Ausstellung.
Ja, mit 14 ging es nochmal nach Ägypten, mit 17 zur Studienberatung. Aber was haben die denn gesagt zum Wunschfach Archäologie?
Naja, die haben mich erstmal nach meinen altsprachlichen Kenntnissen gefragt, weil an dem Institut war vor allem wichtig, dass man das in Kenntnis mit Griechisch und Latein und so betreibt. Und das war irgendwie nicht so mein Ding gewesen. Also ich wollte Hieroglyphen lernen, und dass das sehr hilfreich gewesen wäre, auch diese anderen alten Sprachen auf hohem Niveau zu können, das habe ich dann sehr viel später erst gelernt. Ich bin nach Heidelberg und ja, da dann auch geblieben.
Aber wonach gräbt man in Heidelberg am Anfang?
Am Anfang, das war Professor Jan Assmann, leider gerade im Februar verstorben. Der hatte ein Forschungsprojekt in Luxor auf der Westseite, wo es ihm dann um die Dokumentation von Grabbauten der Zeit so 1200 Felsgräber, 1200, 1250 vor Christus ging. Sonnenhymnen, Schöpfungsmythen, Alltagsreligion in Texten. Und irgendwie in der Corona um dieses Projekt herum waren dann auch viele andere Grabungen möglich. Und auch im Deutschen Archäologischen Institut konnte man sich dann bewerben. Und die einen gingen nach Dahschur zu den Pyramidengrabungen, die anderen gingen ins Delta, Nildelta, Tel Farain, das ist so eine Siedlungsgrabung im Nordwestdelta.
Und ich überlege gerade, späte 80er, frühe 90er, da gab es schon Indiana Jones Filme, oder?
Die gab es da.
Aber sie war nicht drin.
Ich war nicht drin. Na, geguckt haben wir die natürlich, um Gottes Willen.
Weil ich frage mich, wie viel Abenteuer und Romantik darf sein, muss vielleicht auch sein bei der Berufswahl? Braucht es das?
Es kann auf keinen Fall schaden, dass man sozusagen wirklich begeistert ist. Also ich habe ja dann Studienberatung gemacht in Leipzig und ich habe den Leuten dann immer, wenn die mich fragen, ja, was machen wir denn damit, habe ich dann gesagt, naja, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass es mit einem Job bis zur Rente klappt, aber ich kann Ihnen versprechen, dass Sie, wenn Sie eines Tages in Rente gehen, nicht mit dem Thema aufhören, weil das etwas ist, was einen auch nach der Rente beschäftigt. Und das hat es sozusagen eine ganze Reihe von Berufswahlen voraus.
Also es ist anscheinend uferlos im wahren Sinne, die Erkenntnismöglichkeit.
Ja, aber es kann nie schaden, auch im Diesseits wirklich zu leben. Das hat, also wir hatten einen wunderbaren Grabungsleiter und der DI-Direktor Werner Kaiser, der hat so schön gesagt, die Leute haben dafür bezahlt, die haben das Recht, was zu sehen. Also dass man sich immer klar macht, dass man sich bitte nicht im Elfenbeinturm verzieht, sondern dass man das, was man da erforscht, auch den Leuten präsentiert. Und dieser archäologische Park von Elefantina, also sollten Sie mal nach Ägypten reisen, bitte in dieses Freilichtmuseum Elefantine gehen. Da haben Sie dann sozusagen wirklich diese archäologischen Ergebnisse und können da auch zwischendurch laufen.
Ein Punkt hat mich noch gewundert. Sie sind 1993 mit Ihrem VW Käfer von Berlin nach Kairo. Aber doch nicht über Land, oder?
Naja, also ganz Land hätte zu lang gedauert. Nein, wir sind dann eben von Venedig aus mit der Fähre nach Antalya, um Zeit zu sparen. Aber dann von Antalya aus nach Syrien und ja, der Raqqa, Palmyra, Damaskus, dann nach Jordanien rüber und von da aus dann Aqaba, Aqaba Nueva, Sinai rüber.
Sie kennen die Route noch. Man hätte sich doch in Kairo auch einen Käfer kaufen können für Billiggeld.
Ich habe meinem mehr vertraut.
Und ein bisschen Abenteuer darf sein. Und er läuft und läuft und läuft.
Der auch lief und lief und lief.
Im Tal der Könige und in Kairo.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Dietrich Raue, Leiter des Deutschen Archäologischen Instituts in Kairo.
Und mit mir in Leipzig verbunden. Und ich habe den Song gerade noch im Ohr. Haben Sie das Gefühl, dass Geschichte sich wiederholt?
Nie identisch. Ich meine, das, was uns ja so fasziniert an Archäologie ist, im Gegensatz zu Neuzeithistorikern und Neuzeitpolitikern, wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Deshalb sind wir auch dann auch für Politiker als Ansprechpartner immer wieder gefragt, weil wir können eben sagen, wie bestimmte Richtungen, soziale Konflikte, geostrategische Situationen sich in der Longue Durée, also in dieser langen Perspektive entwickelten und zu welchen Ergebnissen führen.
Was ich spannend fand in der Vorbereitung, Archäologie, das hat was von Forensik. Also in gewisser Weise sind das ja Kriminalfälle. Man muss ja unendlich kombinieren. Aber als Archäologe vor Ort in Kairo ist es doch oft auch ein, ja, sich einen Reim machen auf das, was da ist. Wie es wirklich war, werde ich ja nie erfahren, oder?
Ja, das ist so der Spruch, wo meine Studis dann immer schmunzeln, weil er relativ oft kommt. Ich sage dann oft, ich war nicht dabei. Aber man kann sich ja Mühe geben, sozusagen die Indizien zusammenzuführen. Und ja, das ist zum Beispiel unser großes Projekt in Dahschur, wo man ja zum allerersten Mal diese gewaltigen Großpyramiden wirklich in perfekter Erhaltung hat und diese ganze Glaubenskonstruktion, die da drumherum existiert mit diesem extrem zentralistischen Staat, das ist dann schon fantastisch. Dann machen auf einmal auch Dinge, die am Anfang überhaupt keinen Sinn machten, ergeben dann wirklich erheblichen Sinn. Lebensmittel sind schnell vergänglich, aber wenn man es rituell aufbereitet, dann hat man sozusagen ewiglich in bestimmten Kontext was zu essen. Und das ist in einer Ewigkeit, die man sich potenziell auch mit Hunger verbunden vorstellt, nicht ganz unwichtig.
Ja, und die Königin Merit Knight war anscheinend eine Weinliebhaberin, weil sie in Amphoren 5000 Jahre alte Traubenkerne gefunden haben.
Ja, und nicht zu wenig. Und diese Kammern mit diesen Weingefäßen, die waren halt vorher auch in der Form nicht bekannt. Und ja, da kommt man natürlich dann so auch an Punkte, die heute mehr interessieren als früher. Also diese Merit Knight ist eben eine der frühesten, wirklich gut dokumentierten weiblichen Führungsfiguren des alten Ägypten, sozusagen am Anfang Merit Knight, am Ende Kleopatra, wenn Sie so wollen. Das jetzt nochmal im Detail verfolgen zu können und auch mit modernen Methoden, da wird auch sehr viel mit analytischen Methoden gearbeitet, die
aber
es vor 50 Jahren noch nicht gab.
Eine gute oder eine böse, weil man hat ja auch 41 Grabkammern von Dienern gefunden. Hat sie die so Hollywood-mäßig Grusel mitgenommen?
Ja, das ist auch etwas, was sozusagen gerade gelernt wird. Es gibt eben diese Alttheorie, dass gerade in dieser frühen Zeit, im frühen dritten Jahrtausend, die Leute dann quasi alle den König begleiten mussten. Das sind dann die sogenannten Nebenbestattungen.
Begleiten
also,
ist gut.
Ja, es ist, wenn man, also ich meine, ich war wieder nicht dabei, wenn man so aufgezogen wird und so erzogen wird, dass es eine große Ehre ist, bei so etwas mitzumachen. Und, ja, es gibt, ich meine, ich möchte das auch nicht, aber...
Lebendig eingemauert.
Ja, das mit Sicherheit nicht. Aber da ist zum Beispiel jetzt diese Nachforschung von der Merit Knight, gibt schon Hinweise darauf, dass zum Beispiel bei der auf jeden Fall mal nicht alle 41 gleichzeitig in die Kammer gekommen sind. Das kann man dann eben durch sorgfältige analytische Archäologie zum Beispiel in dem Fall ganz klar ausschließen.
Das ist die gute Nachricht aus der Vergangenheit. Die andere erstaunliche ist, das Reich des alten Ägypten überdauerte 4000 Jahre. Und
ja,
was mich wirklich hat staunen lassen, vor Monaten war ich bei uns in München im Ägyptischen Museum und ich stand vor diesen kleinen Büsten und modellierten Köpfen und es war so wahrhaftig, echt, ausdrucksvoll, kunstvoll, dass ich dachte mir, wie weit die waren. Und dann schaust du auf dieses kleine Kärtchen, dann siehst du, das ist 3000 Jahre alt, dieser Kopf.
Mhm. Ja, das ist ja sozusagen, wenn Sie so wollen, das Erfolgsrezept der ägyptischen Kultur, dass es unserer Ästhetik sehr nahe kommt. Also es gibt eigentlich ganz wenig Uninteressante, eigentlich gibt es gar keine uninteressanten Kulturen. Aber von der Ästhetik her kommt das alte Ägypten unserem Begriff von Schönheit schon sehr, sehr entgegen. Und das ist so auch ein Teil des Erfolgsrezeptes, denke ich mal, dass Ägypten auch immer in Deutschland auf großes Interesse führt. Also wenn man sagt, man macht ägyptische Archäologie, dann kann man eigentlich sicher sein, dass mindestens jede zweite Antwort lautet, oh, das ist aber interessant. Ne? Das hat auch etwas damit zu tun, dass man es über Medien natürlich immer wieder erlebt, aber auch, dass man irgendwie so über verschiedene Stränge auch das Gefühl hat, dass man ja auch ein bisschen daher kommt.
Ja, und wenn man an Germanien denkt, 1000 vor Christus, da ist nicht viel zu finden, da ist nicht viel passiert. Und wenn man es richtig liest, stehen wir im Grunde auch auf dem Fundament des alten Ägypten, oder? Also Zentralstaat, ein Gott, ewiges Leben, sind da im Grunde die ganzen drei Weltreligionen drauf aufgebaut.
Es ist eben flächendeckend so, dass man das Gefühl hat, dass das alte Ägypten einem auch heute noch etwas zu sagen hat.
Bayern 2, 1:1 der Talk und mit mir in Leipzig verbunden ist der Archäologe und Ägyptologe Dietrich Raue, der in Kairo lebt und gräbt. In einem Armenviertel am Rand. Aber sagt da keiner, wofür gebt ihr hier euer Geld aus?
Eigentlich nein. Also auf ägyptischer Seite sowieso nicht. Das hat eben damit zu tun, dass geschätzt wird, was wir da tun. Auf der anderen Seite sind wir auch Arbeitgeber. Das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Also in großen Kampagnen haben wir durchaus 100 bis 120 lokale Grabungsarbeiter und dazu noch 30 Facharbeiter, die sozusagen das über Generationen gelernt haben, wie sowas geht. Und das ist dann auch ein wirtschaftlicher Faktor, muss man ganz klar sagen.
Und dann wird auch nicht gestohlen, muss man die Baustelle nicht bewachen nachts.
Also man lässt nicht Situationen zu, dass etwas gestohlen werden könnte.
Jetzt ist es ja ein Gewusel, habe ich mir gedacht, wenn man das so sieht, wo und wie sie arbeiten. Und Ägypten, die Bevölkerung hat sich verdoppelt binnen 30 Jahren auf jetzt 116 Millionen Leute. Gibt es überhaupt noch Freiflächen, wo keiner drauf sitzt, wo man so graben kann?
Also ich meine, es gibt die gesicherten Gebiete, also Karnak-Tempel, Luxor-Tempel, wie sie alle heißen. Da gibt es überhaupt kein Problem. Da gibt es auch nicht irgendwelche wilden Bauten, die das einschränken. Was aber natürlich klar ist, dass wenn zum Beispiel jetzt eine U-Bahn oder was auch immer in einem Stadtgebiet gebaut wird, dass man da dann archäologische Gebiete erfasst, die bisher noch nicht geschützt waren. Und da ist dann sozusagen moderne Technologie, schnellere Bearbeitungsmöglichkeiten, also Structure from Motion ist zum Beispiel so eine Möglichkeit in einem großen Tempo, hervorragende 3D-Modellierung.
Also retten, was zu retten ist unter Zeitdruck.
Ja. Ja.
Und sind denn noch Sensationen à la Tal der Könige zu erwarten oder ist das große Ding rum?
Na, also Tal der Könige, da ist man, ja, also es gibt immer noch 2, 3, die fehlen. Ob die da wirklich bestattet sind, also ich war nicht dabei. Aber also die Siedlungsforschung ist in vielen Bereichen noch komplett, wir haben einfach keine Wohnhäuser von Wesiren aus Luxor oder Memphis.
Das wäre sozusagen Ihr kleiner Gral, wenn Sie sowas mal finden?
Ja, das vernünftig erhalten und mit ordentlichen Befunden und das Schöne an Ägypten ist ja, und auch der Stress dann für die Magazinierung, es ist ja so wahnsinnig viel erhalten. Und das wäre zum Beispiel etwas, was ich sehr gerne hätte. Und dann, wie gesagt, muss man natürlich auch immer gucken, dass man so viel wie möglich, so gut wie möglich dokumentiert.
Sobald ich es in gleißende Sonne, in den Wind, in die Besuchermassen entlasse, das ist doch der Anfang vom Ende eigentlich, oder?
Klar, ich meine, das ist immer ein Abwägen. Man hat natürlich auch nicht grenzenlos Zeit, Mittelmengen, Mensch.
Aber Sie können auch damit leben, dass Sie manchmal sagen, komm, das lassen wir im Boden. Ähnliches haben wir schon und da ist es gut aufgehoben.
Das ist Alltag. Das muss man können.
Und jetzt rede ich mit einem, der ja letztlich 6000 Jahre Menschheitsgeschichte überblickt. Wenn der jetzt vorausschaut in die nächsten Jahrzehnte, ist der dann bang oder besonders gelassen mit all dem Wissen?
Berufsoptimist. Natürlich, es gibt auch in Ägypten immer wieder schwierige Situationen, aber die Historie zeigt, dass man auch immer wieder Wege gefunden hat, dass es weitergeht.
Also an Apokalypsen sind Sie nicht so interessiert?
Dafür haben wir gar keine Zeit.
Und ich habe noch den Beziehungsstatus angeschaut von Professor Raue. Das klingt nach einem Solo-Dasein, weil die Forschung den ganzen Raue braucht.
Solo-Dasein, aber ich freue mich, Patenkinder zum Beispiel zu sehen.
Aber Ihr Zeit ist der Forschung gewidmet, das kann man so sagen.
Ist viel. Naja, wie gesagt, in der Position, die ich inzwischen habe, ist sozusagen die Forschung natürlich auch eingrenzt. Man organisiert dann auch sehr viel die Forschung von Kollegen, aber wenn es dann gut läuft, ist man dann auch zufrieden.
Aber Partner oder Partnerin müssten wissen, wo ihre Prioritäten sind, vermute ich.
Ist eine relativ häufige Konstellation, dass Archäologen mit Archäologinnen zusammen sind.
Aber noch hat sich das nicht ergeben.
Nein.
Letzte, vorletzte Frage. Jetzt sind Sie noch ein paar Tage in Leipzig, dann geht es wieder nach Kairo. Worauf freuen Sie sich denn jeweils beim Landeanflug?
Also in Kairo freue ich mich, das hört sich jetzt merkwürdig an, ich freue mich wirklich auf diese Grundfreundlichkeit, die einem da als Ausländer entgegenschlägt. Das ist wirklich ein ganz besonderes Lebensgefühl, was man da auch hat, wenn man sozusagen dafür einen Sinn hat. Und natürlich, das hat auch damit zu tun, dass man nicht bei jeder Minimalverspätung sofort nervös wird und rumblökt. Aber dann hat man gerade im Alltag sehr viel, sehr schöne Erlebnisse. Das kann ich schon so sagen.
Die sprichwörtliche Gastfreundschaft.
Ja.
Worauf freuen
Sie
sich in Leipzig?
In Leipzig freue ich mich natürlich, hier die Kollegen aus der Uni und aus meiner Leipziger Zeit wiederzusehen und dann auch ins Rheinland rüberzufahren, Familie wiedersehen.
Und das ist kühler ist als 40 Grad.
Ja, also da eine kleine Pause ist auch nicht schlecht. Und wie gesagt, morgen bin ich in Berlin für einen Vortrag, da freue ich mich. Das Schöne an unseren Berufen ist, man weiß nicht nur genau, was man nach der Rente macht, nämlich genau sowas weiterhin.
Das ist eigentlich Open End als Archäologe. Ja. Da gibt es nicht mit 70 musst du es lassen.
Nein, um Gottes Willen. Nein, man liest weiter. Selbst wenn man nicht mehr viel schreibt oder viel reist, die ganzen Kollegen, die kommen nach wie vor zu Vorträgen, wollen wissen, wie es weitergeht.
Und lassen Sie mich raten, im Wohnzimmerregal steht irgendwo eine feine, kleine, altägyptische Büste?
Nee, überhaupt nicht.
Nix?
Ich habe gar nichts, keine Repliken oder Ähnliches.
Keine kleinen Pyramiden?
Ich muss gerade überlegen. Ich glaube nicht. Nee, da stehen andere Sachen. Das habe ich eigentlich immer getrennt.
Das haben Sie in echt und groß immer um sich. Und ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit. Danke nach Leipzig,
Dietrich
Raue. Das Gespräch mit ihm finden Sie in der ARD Audiothek. Und an der Stelle ein Tipp von uns für Mitte Oktober in Nürnberg. Da geht das BR Podcast Festival über die Bühne. Zu sehen und zu hören, live. Unter anderem 1:1 der Talk oder Dark Matters oder Seelenfänger, Tatort Geschichte und viele andere BR- und ARD-Produktionen können Sie da hautnah erleben. Alles Weitere finden Sie unter podcastfestival.de.